Denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 22. Februar, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagmorgen.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben im bayerischen Dorf. Ich glaube, bei Ihnen liegen auch schöne Schneewächten hier bei uns. Es schneit ohne Unterlass. Wir hatten sogar einen Blitzer vor einigen Tagen, da war ich gerade in Moskau. Ich habe da nur die Fotos von zu Hause erhalten. Also Schneeschaufeln ist hier im Moment die Dauerbeschäftigung.
Ja, auch hier kam heute Nacht bestimmt 30, vielleicht sogar 40 Zentimeter Neuschnee runter. Bei mir hier in Oberbayern, Winter Wonderland bei uns, endlich mal wieder ein richtiger Winter, so wie ich ihn noch aus meiner Kindheit kenne. Auch ich hatte ja gedacht, dass es diese kalten Winter gar nicht mehr geben wird. Jetzt ist endlich mal wieder einer da und alle beklagen sich, Gasmangellage hier in Deutschland. Ja, und Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende, heiße Themen, über die wir uns unterhalten möchten. Wir möchten sprechen über die aktuellen eskalativen Entwicklungen in Nahost rund um einen möglichen bevorstehenden Krieg zwischen Iran und USA. Wir möchten über die Friedensverhandlungen in Genf sprechen, sowie Neues vom Trumpschen Friedensrat unter die Lupe nehmen. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie waren jetzt, haben Sie mir gerade noch im Vorgespräch erzählt, die Woche wieder im Zentrum der Finsternis in Moskau zugegen. Was haben Sie dort gemacht und wie ist das Leben in Ihrem kleinen Dorf bei Ihnen im russischen Winter Wonderland?
Danke. Ja, also ich war ziemlich bald nach meiner Rückkehr aus dieser eine Woche Urlaub in Sharja, hat es mich dann gleich nach Moskau zurückgeholt. Ich war gerade mal 2 Nächte zu Hause und das waren dann schon intensive Reisen, Fahrten, Gespräche. Es gab einige Gründe. Ich hatte ein paar Termine in Moskau und bin unter anderem auch zu Gast gewesen bei einem großen Interview, das der französischsprachige Sender von RT mit mir erstmals führte. Also ich habe in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren, ich habe angefangen für RT Texte zu schreiben und Kommentare zu machen im Sommer 2020 und habe das an sich ursprünglich vor allem für RT international gemacht und RT in deutscher Sprache. Aber es ist dann in den letzten Jahren verstärkt dazu gekommen, dass ich auch regelmäßig für RT Arabisch und nunmehr auch für RT Französisch immer wieder Interviews zur Verfügung stehe. Und das war diesmal ein sehr langes, ausgeruhtes Interview zu verschiedensten Themen. Für mich ganz schön, wieder in französischer Sprache sozusagen zur Verfügung zu stehen. Es geht glücklicherweise noch. Und war dann auch am Dienstag in der Früh bei Wladimir Solovyev live im Gespräch. Da haben wir uns über die Themen unterhalten, zu denen wir jetzt auch sprechen werden. Und habe dann noch ganz kurz eine Ausstellung besucht über Naturfotografen in Russland. Da war ich eingeladen oder hatte den Kontakt über das Amur-Tiger-Zentrum. Auf deren Kanal habe ich das gesehen. Und die haben mir dann sehr nett auch dort eine wirklich schöne Exkursion organisiert. Und es war einfach eine Stunde, ja, A und O über einfach wunderbare Fotos aus der weiten Tundra bis zur Taiga, bis zum Schwarzen Meer. War eine sehr, sehr schöne Unterbrechung. Und jetzt bin ich wieder hier am Schreibtisch, beziehungsweise beim Schneeschaufeln oder auf der Baustelle, die mich sehr, sehr auf Trab hält, weil ich dort einfach alles, aber wirklich alles selbst koordiniere, mache und das zehrt.
Das kann ich durchaus nachvollziehen. Neben der Arbeit an der Universität und ihrer selbstständigen Arbeit, dann noch eine Baustelle, das zehrt, das kann ich gut nachvollziehen, Frau Kneißl. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein mit den Themen, die auf geopolitischer Ebene die vergangenen 7 Tage wieder die Welt bewegt haben. Und das Thema Nummer 1, das die Welt wirklich in Atem hält, ist ein möglicher Krieg zwischen den USA und Iran. Und ein solcher Krieg, ein solcher militärischer Angriff der USA auf Iran, der könnte jetzt nach Berichten amerikanischer Medien bereits am kommenden Wochenende erfolgen. US-Präsident Donald Trump habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber wie jetzt CNN und CBS berichten, sei der Präsident darüber informiert worden, dass die Streitkräfte für einen möglichen Einsatz am Wochenende bereit seien. Am Mittwoch habe es zudem eine Lagebesprechung zum Thema Iran im Situation Room des Weißen Hauses gegeben. Darüber hinaus trafen sich Trumps Berater Jared Kushner und Steve Witkoff jetzt für 3 Stunden mit dem iranischen Außenminister Abbas in Genf diese Woche. Beide Seiten sagten, die Gespräche hätten Fortschritte gebracht, doch die Unterschiede seien groß und auch US-Beamte seien nicht optimistisch, dass diese Unterschiede, diese Meinungsverschiedenheiten überbrückt werden können. Vizepräsident J.D. Vance sagte auch gegenüber Fox News, die Gespräche seien in mancherlei Hinsicht gut verlaufen. In anderen Aspekten jedoch sei klar geworden, dass der Präsident einige rote Linien gezogen habe, die die Iraner bisher nicht anerkennen oder bearbeiten wollen. Und parallel zu diesen neuen Verhandlungen zwischen USA und Iran hat der Iran jetzt Teile der für den Ölhandel wichtigen Meerenge der Straße von Hormuz gesperrt. Grund dafür war diese Woche ein groß angelegtes Manöver der Revolutionsgarde. Ja, aber Frau Kneißl, bevor ich mich da jetzt in weiteren Details verliere, es ist jetzt eben die Rede davon in großen amerikanischen Medien, dass die Gefahr eines Krieges bei über 90% liege. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass Donald Trump wirklich so weit geht und den Iran militärisch angreifen wird und womöglich auch schon jetzt am kommenden Wochenende? Wie ist da Ihre Blick auf die Geschehnisse?
Ja, also die letzten Wochen haben wir beide diese Entsendung der Armada immer wieder als Aufbau einer Drohkulisse diskutiert. Nun sind mittlerweile so viele Kampfverbände in die Region verlegt worden. Wir sprechen von 2 Flugzeugträgern, die Gerald Ford Flugzeugträger, der größte offenbar in der Armee, in der US-Armee ist, in der US-Marine, pardon, ist gerade am Weg aus dem westlichen Mittelmeer über Suez in den Golf. Und so viele Truppenverbände hier in Alarmbereitschaft zu halten, so viele Flugzeugträger, das kann man nicht mehr ausschließlich auf eine Drohkulisse reduzieren. Also das kostet einfach zu viel Geld. Und das allein könnte jetzt bereits ein Grund sein, dass man in irgendeiner Form zuschlagen wird. Nun hat die US-Nachrichtenagentur Reuters am letzten Samstag eine Exklusivmeldung gebracht, dass aus dem Pentagon Quellen verlautbart hätten, die USA stellen sich auf eine Operation von mehreren Wochen ein. Also es ist kein sogenannter, ich zitiere jetzt, US-Militärs Enthauptungsschlag, also wie man es in Venezuela gemacht hat, wie man es in Panama einst gemacht hat, wie man es in einigen anderen US-Interventionen gemacht hat, sondern man möchte offenbar, ähnlich wie im Irak oder in Afghanistan, und beide Beispiele sollten eigentlich als Warnung gelten, aber offenbar ist man bereit, wie in beiden Operationen, Boots on the ground, also Truppen auf dem Boden, weil nur von außen wird das nicht gehen. Die US-Armee hat in der Vergangenheit natürlich auch oftmals über Proxy, also Stellvertreterkriege, Umstürze erreicht, aber wer sollte dieser Proxy, wer sollte sozusagen dieser Stellvertreter, dieser Beauftragte, Bevollmächtigte im Rahmen eines US-Krieges im Iran sein? Das hätten vielleicht in vergangenen Jahrzehnten die kurdischen Verbände sein können, die man immer wieder auch ausspielte, irakische Kurden versus iranische Kurden versus syrische Kurden. Nun glaube ich aber nicht, das ist meine Einschätzung aus großer Distanz, dass es den USA gelingen könnte, eine derartige Proxy, also Stellvertreterarmee, in diesen Wochen aufzubauen, die dann für die USA in der Region Krieg führt. Man hat gerade erst die kurdischen Verbände in Syrien, die man fast 13 Jahre lang ausbildete und für seine eigenen Zwecke versus Assad einsetzte. Man hat gerade eben erst diese kurdischen Verbände fallen gelassen, wie so oft in der Geschichte. Also die Kurden schauen sozusagen wieder mal durch die Finger. Aber das alles führt mich zu der vorläufigen Schlussfolgerung. Die USA sind bereit, gemeinsam mit Israel hier eine größere Militäroperation anzulegen. Die Frage ist, wer wird den Casus Belli setzen, also wer wird den ersten Schuss tätigen? Vielleicht wird einfach alles sehr unklar sein, dann, wenn es erfolgt oder aus der Geschichtsschreibung heraus wird unklar sein. Wer war es? Ja, also es kann natürlich auch sehr wohl sein, dass die Israelis einen ersten Schuss setzen und dann die USA zu Hilfe rufen, wie das ja auch im 12-Tage-Krieg im letzten Juni war. Das ist meine erste Stellungnahme dazu. Ich glaube, wie gesagt, auch das ist jetzt eine reine persönliche Einschätzung, dass Donald Trump als Person nicht diesen Krieg will, weil zum einen kostet das sehr, sehr viel Geld. Wir wissen, dass seine Anhängerschaft ihn nicht gewählt hat, um jetzt Kriege zu führen oder Außenpolitik in erster Linie zu machen, wie er das eigentlich in seinem ersten Jahr des Mandats vorwiegend tat. Er hat sich wenig mit der Innenpolitik beschäftigt. Und die Midterms, also die Kongresswahlen, da hat der Wahlkampf bereits begonnen. Die sind im kommenden Herbst. Und ich glaube, dass also Trump nicht wirklich jetzt voller Euphorie in diesen Krieg zieht. Er spricht von 10 Tagen, die er noch als Zeitfenster offen hätte. Man hatte den Eindruck bei diesen Gesprächen zuerst im Oman und jetzt auch vor einigen Tagen in Genf, dass hier ein Business-Klima herrscht. Also, dass man sozusagen miteinander im Gespräch ist über die omanische Diplomatie, aber dass man zumindest hier gewisse Dinge abklopft und vielleicht sogar auch lösen könnte. Also noch sind nicht alle Fenster verschlossen, will man das etwas optimistisch sehen. Aber andererseits, diese Drohkulisse ist zu teuer, um sie einfach nur als Drohkulisse stehen zu lassen. Der Druck aus Israel auf Washington ist heftig. Die israelische Argumentation lautet, die iranische Führung sei rundum geschwächt aus dem 12-Tage-Krieg vom letzten Juni, wo ja sehr, sehr viele Kommandanten ums Leben, nicht ums Leben kamen, die wurden ermordet. Und weil Israel einfach auch meint, dass diese jüngsten Demonstrationen in der Bevölkerung ihre Spuren hinterlassen hätten. Also das ist die israelische Argumentation. Nehmen wir hier jetzt noch einen Aspekt herein, der für mich völlig unklar ist, aber nur um ihn heute mal zumindest zu benennen, ist, was tun Moskau und Peking, abgesehen von vielleicht da und dort Gesprächskanäle offen zu lassen, halten, aber was tun sie im Falle eines wirklich offenen Konflikts? Wir hatten in diesen Tagen jetzt auch chinesisch, russisch, iranische Militärmanöver in der Region. Vergessen wir nicht, wir haben eine militärische Kooperation innerhalb der Shanghai Cooperation Organization, der SCO, die sich mit Energie und mit Sicherheit beschäftigt. Dort wird regelmäßig trainiert gemeinsam. Russland und China sind Gründungsmitglieder. Teheran war lange Beobachter, ist meines Erwissens mittlerweile Vollmitglied der Shanghai Cooperation Organization. Plus haben wir bilaterale strategische Partnerschaften mit China seit dem Jahr 2021, mit Russland seit 2025 wurde hier vieles verdichtet, was man zuvor an bilateraler Kooperation hatte. Also wie werden Russland und wie werden China mit einer solchen Situation umgehen? Ein letztes Wort noch. Öltanker, die mit iranischem Öl oder Gas beladen sind. Also LNG-Bereich ist Iran nicht so tätig, aber es geht hier vor allem um die Öltanker, die beispielsweise Richtung China unterwegs sind. Die werden mittlerweile auch zumindest kontrolliert in irgendeiner Form, teilweise auch gestoppt. Kann man auch als Akt der Piraterie bezeichnen. Und es wurden an sich auf alle iranischen Exporte Strafzölle erhoben, die beispielsweise auch ein Emirat wie Dubai betreffen, weil sehr, sehr viele Lebensmittel aus dem Iran Richtung Emirate exportiert werden. Da geht es weniger um Energie, sondern um die sogenannten weichen Rohstoffe, also Essen, Früchte, Gemüse. Und das sind alles große Fragezeichen, die über all dem hängen, von dem wir heute am 20. Februar noch nicht wissen, wie das ausgeht.
Ja, wir haben beide keine Glaskugel, Frau Kneißl, aber was wir auf jeden Fall schon beurteilen können, ist, dass diese Drohkulisse, wie Sie wohl auch richtig analysiert haben, dort nicht einfach nur stationiert wurde, um den Iran einzuschüchtern, sondern um sich auf diesen möglichen Krieg vorzubereiten. Und die Frage vielleicht noch abschließend von meiner Seite, die natürlich weiter im Raum steht, ist, Sie hatten es jetzt schon angesprochen, die Midterms stehen quasi vor der Tür. Im Herbst finden die sehr wichtigen Midterm-Wahlen statt. Und die Frage, die natürlich im Raum steht, ist, ob Donald Trump einen derartigen Krieg innenpolitisch überleben würde. Wir erinnern uns ja daran, dass er eins versprochen hatte, keine neuen Kriege vom Zaun zu brechen. Auch innerhalb seiner Anhängerschaft ist die israelische Unterstützung in Nahost sehr, sehr kritisch, wird sehr kritisch dort gesehen. Also vielleicht noch abschließend dazu, glauben Sie, dass das für Donald Trump innenpolitisch gerade etwas ist, was ihm zugute spielt? Oder glauben Sie, dass er das nicht überleben würde und es ihn vor allen Dingen auch in seiner Anhängerschaft sehr viel Kredibilität nehmen würde? Wie sehen Sie das noch?
Ja, absolut. Und genau deswegen ist meine ganz persönliche Einschätzung der Person Trump, er ist nicht für diesen Krieg. Ja. Aber er steht unter Druck diverser Denkschulen in seinem eigenen Umfeld. Plus hat er den Druck von Benjamin Netanyahu, der ihn jetzt 7-mal bereits besucht hat und wahrscheinlich 2-mal am Tag anruft. Also er steht unter Druck, das ist ein Faktum. Wie er aus dieser, wie man in Deutsch sagt, Nummer wieder rauskommt, erschließt sich mir nicht. Ja. Also vielleicht wäre er aus dem Ganzen noch rausgekommen vor 3-4 Wochen. Aber jetzt mit dieser gewaltig teuren Truppenverlegung, ob das alles sozusagen nur zum Druckaufbau dient, ich glaube nicht. Also wenn ich die iranischen Aussagen mir durchlese, dann vielleicht wird es auch in erster Linie gespielt auf iranischer Seite, aber hier geht es um mehr als Durchhalteparolen. Also die Iraner haben es offiziell mehrfach verkündet. Das sind jetzt nicht irgendwelche Regimepropagandisten, das sind Aussagen des Außenministeriums in Teheran. Das wird sich nicht beschränken auf eine militärische Auseinandersetzung zwischen dem Iran und US-Basen in der Region oder zwischen dem Iran und Israel. Das wird weitergehen. Nun sagen israelische Analysten, das ist alles nur Getöse aus dem Iran. Die Hamas ist tot, die Hisbollah ist tot. Syrien ist nicht mehr unter iranischer Kontrolle. Das haben wir alles sozusagen verändert durch unsere militärischen Interventionen. Und daher sei der Iran jetzt viel, viel leichter einzunehmen. Das ist die israelische Argumentation. Ein Blick auf die Karte zeigt, der Iran ist flächenmäßig größtes Land in der Region. Und wie man, er ist um einiges größer als der Irak. Ich rufe das nur deswegen in Erinnerung, weil die US-Truppen sich ja auch im Irak im Jahr 2003 sehr, sehr schwer taten, um über Bagdad hinaus in irgendeiner Weise militärische Kontrolle zu erlangen. Das gelang ihnen eigentlich nie. Vergessen wir nicht, im Jahr 2003 waren die US-Verbände unterstützt von den Briten, von den Ungarn, von den Tschechen, von den Polen. Also alle sind ja damals lauthals mitmarschiert. in diesen Krieg. Dass Deutschland und Frankreich damals nicht mitmarschierten, war ausschließlich der damaligen politischen Führung zu verdanken. Heute würden sie wahrscheinlich auch mitmarschieren. Und ja, das ist die Situation. Also ich glaube, es kann Trump mehr als nur sein Mandat kosten. Es wird wahrscheinlich die USA heftigst aufwirbeln. Es wird die Region heftigst aufwirbeln. Und es werden ja auch nicht viele der Verbündeten der USA müde zu sagen, tut das nicht. Ja? Also ob das jetzt der Kronprinz von Saudi-Arabien ist, der ja an sich mit Trump ein sehr gutes persönliches Verhältnis auch aufgebaut hat, ob das die diversen Emire der Vereinigten Arabischen Emirate sind oder von Katar. Also von allen wird in einem Wort davor gewarnt, diesen Schritt zu setzen.
Hm. Ja, und Frau Kneißl, wir bleiben mal bei quasi im Nahosten, denn es hat jetzt auch diese Woche die erste Sitzung stattgefunden des sogenannten Friedensrates unter Vorsitz von US-Präsident Donald Trump. An dem Treffen haben mehr als 20 Staats- und Regierungsvertreter teilgenommen, darunter viele Verbündete Donald Trumps, wie auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban oder Argentiniens Präsident Javier Milei, aber auch Saudi-Arabien und die Türkei sind Mitglieder in diesem neu gegründeten Friedensrat von Donald Trump. Ja, und im Mittelpunkt der Sitzung stand der Gazastreifen. Bei dem Treffen verkündete Trump Hilfszusagen in Milliardenhöhe. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien und viele mehr hätten 7 Milliarden US-Dollar für ein Hilfspaket zugesagt. Zudem sammle das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten 2 Milliarden Dollar für die Unterstützung des Gazastreifens. Genaue Angaben dazu, wofür das Geld eingesetzt werden soll, hat der US-Präsident nicht gemacht. Und neben dieser finanziellen Hilfe verkündete der US-Präsident, insgesamt 5 Länder würden auch im Rahmen der internationalen Stabilisierungstruppe, kurz ISF, Soldaten in den Gazastreifen senden, um dort die Waffenruhe zu sichern. Frau Kneißl, noch kürzlich haben wir im Zuge des World Economic Forum in Davos, wo Donald Trump die Einsetzung des Friedensrates, zu Englisch Board of Peace, verkündet hat, darüber diskutiert, was man denn von diesem neu gegründeten Rat halten soll. Jetzt kam erstmalig fand ein erstes Treffen statt. Die Staats- und Regierungsvertreter waren vor Ort in Washington. Also Frau Kneißl, was halten Sie von diesem Vorstoß, der ja gerade auch in westlichen Medien sehr, sehr kritisch gesehen wird? Es ist immer die Rede vom umstrittenen Friedensrat. Also wie schätzen Sie das ein? Wie viel Hoffnung ist da vielleicht auch dran zu setzen in eine Art UN 2.0, die da jetzt gerade ins Leben gerufen wird?
Ja, ich darf da gleich anknüpfen an Ihre sehr richtige Frage. Ja. Inwieweit ist das eine Art Konkurrenz zu einer UNO? Erinnern wir uns auch an die Rede von Marco Rubio, dem US-Außenminister in München letzten Samstag. Er hat harte Kritik an der UNO geübt und hat gesagt, die UNO, also mehr oder weniger, ist für nichts gut, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf. Der UNO ist es nicht gelungen, seit 1945 Kriege zu verhindern. Daraufhin hat sich Frau Kaya Kallas, die also von historischer Ignoranz und auch sonstigen politischen Analyse ja nur so strotzt in ihrer Ignoranz, hat sich dann gleich angeschlossen. Also sozusagen die UNO schafft nichts. Und man spürt hier eigentlich einen Auflösungsprozess jener internationalen Ordnung, die 1945 geschaffen wurde, die letztes Jahr 80 Jahre alt wurde. Ja, das wurde ja auch nicht wirklich gefeiert. Da gab es gerade hier in Russland ein paar interessante Seminare, Konferenzen zu 80 Jahre UNO-Satzung. Ansonsten hat man sich damit nicht wirklich beschäftigen wollen, weil wir sprechen ja nur mehr von der Rules-Based Order, also von der regelbasierten Ordnung und nicht mehr von einer, die durch die UNO-Satzung völkerrechtsmäßig seit 1945 auf eine neue Ebene gehoben wurde. Und da ist was dran an dieser Auflösungstendenz, also dieser Art Aufsichtsrat für eine Art weltweite Friedensentwicklung hat ja begonnen vor 1,5 Jahren mit einem Aufsichtsrat, dessen Aufsichtsratsvorsitzender Donald Trump ist, für Gaza. Und jetzt soll das Ganze weit über Gaza hinausgehen, also soll sozusagen als Aufsichtsrat Frieden per Transaktion weltweit schaffen. Und das ist wirklich ein völlig neuer Zugang, diese Transactional Diplomacy, also diese Form der geschäftlichen Friedensschaffung. Das ist grundsätzlich nicht ganz so Neues. Ja. Das hatten wir in der Geschichte immer wieder, wenn wir an gewisse Kolonialkonzerne auch denken, wie die East India Trade Company. Aber das, was hier jetzt neu ist, ist, es geht eigentlich wirklich ausschließlich nur mehr um die monetäre, also um die finanzielle Dimension von Schlachtfeldern. Nehmen wir Gaza konkret. Wir haben das in unseren Gesprächen immer wieder relativiert. Da soll eben eine Art Trump Magic Land geschaffen werden mit Golfclubs und einer wunderbaren Waterfront, wo es ja auch bereits Modelle gibt, die einige Immobilienhändler ausarbeiten. Und derartiges hat man vor, offenbar auch für die Ukraine. Also auch dort geht es nichts anderes als um, aus US-amerikanischer Sicht gesprochen, seltene Erden. Es geht um die sehr wertvollen Agrarböden der Ukraine. Und es geht eben um Investitionen. Natürlich braucht man in jeder Neuordnung nach einem Krieg immer wieder diesen wirtschaftlichen Aufbau. Aber wenn ich nicht zuerst den Rahmen schaffe, wie soll verfassungsmäßig das entsprechende Land aussehen? Wie geht es um so wichtige Fragen wie, wo darf welche Sprache gesprochen werden, eben Volksgruppen, Minderheitenschutz, wenn ich mich nicht beschäftige mit Institutionen, Rechtsstaat, dann wird auch kein Investitionsklima entstehen. Ja? Also wie sollen Firmen dann bereit sein, in einem Raubritter-Klima, wo dann nur mehr das Recht des Stärkeren gilt, großartig in Landwirtschaft oder in seltene Erden oder in Öl oder was auch immer zu investieren. Also das erscheint mir alles eine sehr kurzgegriffene Argumentation, die man von US-amerikanischer Seite hört. Und ich will jetzt nicht völlig verzopft klingen, aber ich kann damit wenig anfangen, weil ich vielleicht zu sehr an das Konzept der Territorialität des Staates, ja, ich will gar nicht vom Nationalstaat sprechen, sondern des Territorialstaates glaube. Und ich gebe schon zu, ich mag da wirklich altmodisch und verzopft sein, aber für mich gibt es nicht ein Investieren, das sich nur mehr transnational definiert, um eben dann in so einem verfahrenen Konflikt wie in der Ukraine oder im israelisch-palästinensischen Konflikt das alles nur mehr mit finanzieller Transaktion zu lösen. Also in meinen Kopf geht das nicht rein. Und daher ist dieses Board of Peace ja auch von vielen eher kritisch gesehen worden. Es haben sich nach Washington begeben Aliyev, Präsident von Aserbaidschan. Das hat den Hintergrund natürlich auch diese Neuordnung, die die USA im Aserbaidschan-Armenien-Konflikt spielen. Da geht es auch um sehr, sehr viel Geld. Es sind einige gekommen, ja. Es sind einige aus den Emiraten gekommen und ich glaube auch Erdogan aus der Türkei. Es ist Viktor Orban aus Ungarn dabei. Russland beispielsweise hat gesagt, wir studieren das eine Weile noch, wir schauen uns das an, wir wollen aber da jetzt nicht dabei sein. Aber, was völlig untergegangen ist, Russland hat 1 Milliarde US-Dollar, die in den USA eingefroren sind, bereits zur Verfügung gestellt für den Wiederaufbau Gazas. und wirkt, wenn Sie es wollen, indirekt handfest am Wiederaufbau Gazas mit. Also Russland hat seinerseits bereits eine sehr, sehr großzügige finanzielle Zusage für den Wiederaufbau Gazas gemacht, indem man eben sagt, 1 Milliarde unserer Gelder ist in den USA, also es sind einige Milliarden eingelagert, aber eine davon stellen wir dafür zur Verfügung.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, Sie hatten es jetzt gerade schon erwähnt, auch die Ukraine spielt in diesen Überlegungen auch um den Friedensrat herum eine große Rolle. Und da fand jetzt diese Woche ein Treffen erstmalig auch wieder in Europa statt. Und zwar in der europäischen Hauptstadt der Diplomatie in Genf. Dort fand diese Woche die dritte Runde der von den USA vermittelten Gespräche zwischen Moskau und Kiew statt. Die trilateralen Gespräche, die seien sehr schwierig, aber sachlich gewesen. Das hat Wladimir Medinsky, der Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, resümiert. Im Verlauf der Friedensverhandlungen in Genf seien dem russischen Präsidenten direkte Berichte vorgelegt worden. Das hat Dmitri Peskov gegenüber Journalisten mitgeteilt. Er sagte, es gibt natürlich direkte Berichte an den Präsidenten, aber es ist noch zu früh, um über irgendwelche Einschätzungen zu sprechen, so Dmitri Peskov. Auch der ukrainische Präsident Zelensky hat die Dreiergespräche kommentiert. Ihm zufolge habe es keine Fortschritte bei etwaigen Themen wie Territorialfragen oder dem AKW Saporische gegeben. Auch die Kommentare der US-Seite waren unkonkret, aber etwas positiver. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff schrieb bei Twitter, heute X genannt, Präsident Trumps Erfolg bei der Annäherung beider Seiten in diesem Krieg hat zu bedeutenden Fortschritten geführt. Und wir sind stolz darauf, unter seiner Führung daran mitzuwirken, das Töten in diesem schrecklichen Konflikt zu beenden. Beide Parteien vereinbarten, ihre jeweiligen Staats- und Regierungschefs zu informieren und weiter an einem Deal zu arbeiten. Ja, und laut Medinsky soll jetzt in Kürze ein weiteres Treffen stattfinden. Ein solches Verhandlungstempo, das gab es zuletzt im Februar, März 22, als damals der Entwurf für das Istanbul-Abkommen erarbeitet wurde. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Verhandlung ein? Ist das Beste daran, dass sie fortgesetzt werden, dass überhaupt verhandelt wird? Oder was ziehen Sie für Erkenntnisse aus diesem Treffen jetzt in Genf?
Ja, ich darf es wirklich darauf reduzieren, was Sie gerade in Ihrer Fragestellung selbst eingebracht haben. Es wird gesprochen miteinander. Ich glaube, es ist auch eine Geste, sagen wir mal, der Höflichkeit der russischen Seite, hier Trump nicht vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, gut, wir nehmen dieses Gesprächsangebot an. Die USA sind hier weiterhin der Hauptvermittler. Was Genf anbelangt, ist ein bisschen Kuriosum, vielleicht hier nur zur Anmerkung. Nicht eingeladen waren die Europäer, aber trotzdem sind einige hingeflogen. Also es muss sich so abgespielt haben, dass da britische Delegierte in der Hotellobby herumgehangen sind und vielleicht versucht haben, ein bisschen über Hearsay, also vom Hörensagen, das eine oder andere aufzuschnappen oder vielleicht auch wieder einmal zu sabotieren, wie sie das 2022 taten. Also es waren russische und ukrainische Vertreter gemeinsam mit den US-Unterhändlern dort, aber es war sicherlich nicht die deutsche oder die britische oder sonstige Diplomatie eingeladen, die es ja auch in der Form nicht wirklich gibt. Also die sind aber jedenfalls dort auch aufgetaucht. Haben sich irgendwie ins Geschehen über einseitige mediale Aussagen versucht hineinzubringen. Aber reduzieren wir es mal darauf, man traf sich und man ging wieder auseinander.
Ein kurzes Resümee von Ihnen, das wahrscheinlich sich darauf reduzieren lässt, dass es wichtig ist, dass überhaupt verhandelt wird, dass gesprochen wird Das halten wir so mal fest. Und Frau Kneißl, wir bleiben mal in Russland, denn dort gab es jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen eine Entwicklung, die auch von einem russischen Medium in Deutschland, ich kann den Namen auch gern hier nennen, RT.de, diese Woche thematisiert worden ist. Es geht konkret um Telegram und eine mögliche Sperre von Telegram in Russland. In Russland ist mit 89 Millionen Accounts weltweit der Spitzenreiter bei der Zahl der Telegram-Nutzer. Das könnte sich jetzt aber bald ändern, denn Russlands Aufsichtsbehörde Roskomnadzor schränkt jetzt seit dem vergangenen Jahr Funktionen des Messengers konsequent ein. Seit Anfang Februar sind Video- und Sprachanrufe kaum noch möglich. Und über die Gefahr einer vollständigen Sperrung sprach am Mittwoch der Digitalminister bei einer Sitzung des Duma-Komitees. Er erklärte, dass über den Messenger Straftaten begangen werden und ausländische Geheimdienste Zugriff auf die Korrespondenz gehabt haben. Außerdem habe Telegram 150.000 Anträge auf Löschung verbotener Informationen ignoriert. Dabei geht es dann um Delikte wie Drogenhandel, Pornografie und andere Delikte. Wichtig sei auch, so der Digitalminister, dass 150.000 Betrugsdelikte auf Telegram begangen worden sind, von denen mehr als 30.000 mit Sabotageakten und Terroranschlägen in Verbindung stehen. Das hat er bei seiner Rede hervorgehoben. Außerdem hat er einen weiteren schwerwiegenden Vorwurf gegenüber Telegram gerichtet. Er sagte, nach unseren Informationen haben ausländische Geheimdienste Zugriff auf Telegram. Er hat dabei versichert, dass derzeit nur die Übertragung von Mediendateien verlangsamt werde. Man könne weiterhin kommunizieren. Ja, Frau Kneißl, wir hatten schon im Vorgespräch darüber gesprochen, was das auch für uns möglicherweise bedeuten sollte. Wir kommunizieren, wir korrespondieren hier über Telegram, um die Inhalte unseres Podcasts zu besprechen. Oder wenn Sie mir mal ein Foto vom verschneiten Russland schicken. Also was wird das konkret bedeuten und wie einschneidend ist schon jetzt wie schwer ist schon jetzt die Nutzung von Telegram in Russland?
Also Telegram war ja, ich glaube, im Jahr 2018, wenn ich mich, ich war damals nicht Russland, ich hatte es auch nicht so verfolgt, ich war damals nicht auf Telegram, aber es gab damals schon mal eine Sperre. Die wurde dann wieder aufgehoben. Was ich jetzt höre, lese, mit Bekannten diskutiere, ist eine Reihe von äußerst widersprüchlichen, um nicht zu sagen, teils wirklich verwirrenden, konfusen Meldungen. Zum einen gab es diese Meldung, die also für große Unruhe sorgt, dass per 1. April, also in 5 Wochen, Telegram vollkommen blockiert würde. Dann gab es einige Stunden darauf wiederum die Meldung von offizieller russischer, also Telekom-Seite hier. Nein, das sei eine Falschmeldung. Es würden nur gewisse Kanäle blockiert werden, die eben in kriminelle Aktivitäten verstrickt werden. Das alles läuft unter dem Titel der digitalen Souveränität, der nationalen Kontrolle, wenn man so will. Im Gespräch mit Bekannten, wie weit eben diese digitale Kontrolle hier dann wirklich möglich ist, da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Registrierung von Max, wie der nationale neue Messenger eben heißt, eigentlich in allen Staaten der CIS, also der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, das ist diese Art Nachfolgeorganisation für Sowjetunion, CIS, dass innerhalb eben beispielsweise Kasachstan, Usbekistan, einigen Kaukasusstaaten, sich jeder bei Max registrieren kann. Das wirft jetzt für mich beispielsweise Fragen auf, inwieweit dann wirklich man von einer nationalen digitalen Kontrolle sprechen kann. Weil der Max Messenger-Dienst eigentlich nur mit einer russischen SIM-Karte benutzbar ist. Also Theoretisch könnten Sie zwar Max runterladen über den Apple Store beispielsweise, aber Sie können ihn ohne russische SIM-Karte nicht verwenden. Aber es könnten sich ja dann kriminelle Organisationen, von wo auch immer diese kommen mögen, beispielsweise über ein zentralasiatisches Land registrieren. Also das wirft für mich jetzt eine gewisse logische Frage auf, oder wo ich keine Logik erkennen kann, inwieweit die Sicherheit dann gestärkt sei. Ich kann nachvollziehen die Sicherheitsfrage, aber dann müsste man wirklich so etwas wie eine nationale, ausschließlich auf das russische Staatsgebiet limitierten Messenger-Dienst machen. Das ist Max nicht. Ja? Also Max lässt sich sozusagen leicht registrieren mit einer russischen SIM-Karte, irgendwo in Zentralasien auch. Der Vorwurf, der von russischer Seite an die Adresse von Pavel Durov immer wieder laut wird, ist eben Pavel Durov, der ja seines Zeichens aus St. Petersburg stammt, dort die Uni besucht hat. Er ist ein Absolvent der St. Petersburger Staatlichen Universität. Ich habe neulich auch von Kolleginnen gehört, die mit ihm studierten, sozusagen, wie sie ihn wahrgenommen haben als Studienkollegen. Ja. Aber ich möchte jetzt auf diese Dinge da nicht eingehen, das ist ein bisschen Gossip. Aber das ist sozusagen ein aus Russland stammender Unternehmer. Das technische Gehirn hinter Telegram ist sein Bruder. Der hat sozusagen das alles technisch aufgebaut. Er ist derjenige, der das Unternehmen geschaffen hat. Und seine ersten Sporen verdiente er sich mit WK. Das ist das russische Modell für Facebook. Und das ist an sich hier auch sehr beliebt und funktioniert gut. Den Vorwurf, den man Durov macht, ist folgender. Er habe auf Anfragen aus Brasilien, aus Frankreich, aus anderen Staaten reagiert und würde dort mit den Behörden zusammenarbeiten. Er würde dies aber nicht mit den russischen Behörden machen. Das ist der Vorwurf. Inwieweit dieser in allen Aspekten zutrifft, kann ich nicht bestätigen. Die Frage der Telefonie, ja, die ist nicht erst seit Februar. Die Telefonie funktioniert bedauerlicherweise schon seit letzten Herbst nicht. Das ist auch ein Faktum. Und für mich sind hier noch sehr, sehr viele widersprüchliche Meldungen. Einige meinen auch, das sei jetzt nur mal eine temporäre, beschränkte Aufhebung und das würde nicht immer gelten. Also die rufen dann wiederum in Erinnerung die Situation, die wir im Jahr 2018 offenbar hatten. Es ist für viele Personen, glaube ich, jetzt eine sehr schwierige Nachricht, weil es haben Einzelunternehmer ihre Geschäftsmodelle über Telegram-Kanäle bereits aufgebaut. Wenn man jetzt auf seinem Kanal Meldungen wiedergibt, Kommentare abgibt, ja, dann kann man die vielleicht auf Max verlegen. Aber wenn man beispielsweise dort Sprachkurse organisiert, dann ist das schon viel schwieriger. Also ich bin Autodidakt mit meinem Russisch-Sprachkurs, aber ich genieße hier richtig 2, 3 wunderbare Telegram-Kanäle, die exzellente Sprachkurse machen und mir auch viel Freude geben. Also das sind dann nicht nur, dass hier Geschäftsmodelle kaputt gemacht werden, sondern es wird dann auch so etwas ganz Banales wie ein Russisch-Sprachkurs nicht mehr möglich sein oder ein Französisch-Sprachkurs. Ja. Und Max verfügt nicht über einen Übersetzungsknopf. Max ist ausschließlich in russischer Sprache. Und das führt ja dann auch zu einer gewissen sprachlichen Abschottung. Also wenn jetzt es läuft in gewisser Weise auf eine Art Abschottung hinaus.
Hm. Ja, es ist sicherlich sehr, sehr kritisch auch zu sehen, wobei natürlich auch ja in Erinnerung geworfen werden muss, was eben auch der Digitalminister gesagt wird, dass natürlich Telegram auch ein Werkzeug ist, all jener, die in Russland Terroranschläge durchführen und planen. Das scheint wohl mittlerweile auch nachgewiesen sein und dass Russland in einer auch nicht einfachen Situation ist, was die innere Sicherheit angeht. Wir denken beispielsweise an den verheerenden Terroranschlag rund um Krokus, um die Krokus City Hall, ist durchaus nachvollziehbar, ob man deswegen zu einem derartig drastischen Schritt greifen muss, wie die komplette vollständige Sperrung des Telegram-Dienstes in Russland. Darüber lässt sich diskutieren. Und Frau Kneißl, wir blicken mal noch auf eine weitere interessante Zusammenkunft. Diese Woche fand nämlich der KI-Gipfel in Neu-Delhi in Indien statt. Dort haben der Premierminister Narendra Modi und UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen offenen Zugang für alle zu KI-Technologie gefordert. Guterres sagte, die Zukunft der KI kann nicht von einer Handvoll Ländern entschieden oder den Launen einiger weniger Milliardäre überlassen werde. KI müsse allen gehören. In diesem Zusammenhang rief er auch die großen Technologiekonzerne auf, einen globalen Fonds in Höhe von 3 Milliarden Dollar zu unterstützen, der einen offenen Zugang zu KI gewährleisten soll. Modi wiederum betonte parallel dazu, KI müsse zu einem Instrument der Inklusion und Selbstbestimmung werden, insbesondere auch gerade für den globalen Süden. An diesem KI-Gipfel haben auch mehrere Staats- und Regierungschefs teilgenommen, darunter auch der französische Präsident Emmanuel Macron, aber es waren auch die Chefs der großen Technologiekonzerne vor Ort, wie beispielsweise auch Sam Altman, der Gründer von OpenAI, das auf ChatGPT zurückzuführen ist. Auf diesem Gipfel wurden Chancen, aber auch natürlich die Risiken der KI, wie etwa Arbeitsplatzverluste, diskutiert. Indien will sich in Zukunft als ein kosteneffektives Zentrum für KI-Innovation präsentieren. Sam Altman hat auf dem Gipfel eine mehrjährige Partnerschaft mit dem indischen IT-Konzern Tata angekündigt, um Rechenzentrum im Land aufzubauen. Microsoft hatte zuvor knapp 18 Milliarden US-Dollar, Google 15 Milliarden und Amazon 35 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur in Indien zugesagt. Ja, Frau Kneißl, was nehmen Sie aus diesem KI-Gipfel mit, dort in Indien, einem aufstrebenden wirtschaftlichen und technologischen Land? Was sind da Ihre Erkenntnisse?
Ein Posaunenstück der indischen Führung. Also der indische Premierminister Narendra Modi war Gastgeber des ersten großen KI-Gipfels im globalen Süden. Und das ist ihm hier sehr, sehr erfolgreich gelungen. Also jeder, der einmal ein Gastgeber versucht zu sein in einer größeren Konferenz, tut sich ja manchmal schwer, die wirklichen wichtigen Gäste zu sich zu holen. Und das ist ihm hier gelungen. Sie haben gerade die Gästeliste kurz angeführt. Es waren wirklich all die großen Big Techs waren dort. Es waren viele Staatenvertreter dort, wie beispielsweise eben auch der französische Präsident, unter anderem deswegen, weil Macron, und da sind wir wieder bei Pavel Durov und Telegram, ja ein großes Interesse an diesem Thema digitale Souveränität und absolute Kontrolle des digitalen Raumes hat. Das ist in Frankreich ganz, ganz stark ausgeprägt. Erinnern wir uns, Pavel Durov, der unter anderem auch einen französischen Pass hat, unter anderem, ich glaube, er hat 4 oder 5 Pässe, wurde im Jahr 2024, war das, wenn ich mich recht erinnere, in Paris verhaftet nach Ankunft, konnte sich damit einer sehr teuren Kaution freikaufen, musste aber mit Fußfessel mehrere Monate lang in Frankreich bleiben und konnte erst dann ausreisen. Pavel Durov hat sehr, sehr harte Worte für die französische Regierung und vor allem für Macron gefunden. Er wurde offenbar von den französischen Behörden unter Druck gesetzt, Daten freizugeben in Rumänien, wo man ja in einer Präsidentschaftswahl sehr heftig mitmischte von EU-Seite. Und was der indischen Führung hier gelungen ist, ist wirklich das Who is Who der künstlichen Intelligenz Praktiker, also der Firmen, plus aber natürlich auch der Staatenvertreter in Indien zu versammeln und damit Flagge zu zeigen. Wir, der globale Süden, wir Indien, sind hier nicht nur Zaungäste, sondern wir setzen sozusagen, wir sind Themensetzer, Themenvorgeber, Themenführer heißt das. Und das ist, würde ich mal sagen, der große entscheidende Pluspunkt in all dem. Aber was für mich auch aus den Berichten hervorgeht, ist, wenn ich mir eine Rede von einem Macron durchlese, dass er in erster Linie nationale Kontrolle über diese Themen haben will. Also man möchte nicht riskieren, in einem digitalen Krieg, und Digital Warfare ist bereits ein Begriff, den man verwendet, ja, zwischen den großen US-amerikanischen Konzernen den kürzeren zu ziehen. Wir haben das ein paar Mal schon relativiert. Ich habe hier europäische Industrielle genannt, die mehrfach schon gesagt haben, Europa ist nackt, wenn es ums Internet geht. Also da sind wir nicht nur bei der künstlichen Intelligenz, da sind wir ganz banal bei so Dingen wie Amazon und Microsoft und Apple Updates. Also was kann wo gibt es ein europäisches Unternehmen, das alternativ wäre, um eine heute Standard-Telefonie, wie sie eben über iPhones oder Samsungs, Android und so weiter funktioniert, wer könnte dem etwas entgegensetzen? Und es gibt ein Google, das alle verwenden, ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Ja. Also wenn jetzt Indien hier Themenführer wird und anderes neu gestaltet, dann kommt natürlich mehr Vielfalt in diesen Eintopf, in diesen digitalen Eintopf, den wir derzeit noch unter US-Führung haben. Vergessen wir nicht, dass China hier auch eine entsprechende Rolle spielt. Also wöchentlich sieht man hier Videos, die aus China kommen, was den Einsatz von AI gestalteter Kriegsführung anbelangt. Israel detto, die Emirate detto. Die AI spielt sich im Moment auf den Schlachtfeldern in Gaza sehr, sehr stark ab. Das, was sich für mich nicht erschließt, und da bin ich jetzt nur die Lesende von US-amerikanischen Wirtschaftsberichten, aber die sind da ganz interessant, egal ob auf Bloomberg oder anderen US-Wirtschaftsseiten. Hier werfen immer wieder Kommentatoren die Frage auf, und wo ist das Geschäftsmodell? Also wie kann man langfristig mit KI zu Geld kommen? Weil vorerst wird eigentlich kopiert, es wird eingetragen, und das alles hat oftmals auch eine ideologische Schlagseite, weil es wird beispielsweise, wenn es um Biografien geht, ausschließlich über Wikipedia eingetragen. Ein Bekannter von mir, den ich jetzt in Sharjah traf, hat so spaßhalber also nach mich abgefragt, sozusagen in seinem KI-App, und da kam schon sehr viel Unfug heraus. Ja. Also das hat einfach damit zu tun, dass man hier abfragt, was eben Falschmeldungen sind, auch mediale Falschmeldungen. Wikipedia ist eine einzige Falschmeldung. Und das hier dann sozusagen wirklich zu nutzen als Geschäftsmodell, für was auch immer, ja, ob man es jetzt sicherheitspolitisch nützt oder um damit Knete zu machen, weil man neue Geschäftsmodelle, neue Werbeeinschaltungen, was auch immer hat. Mir erschließt sich das noch nicht ganz. Daher sprechen Personen, die sich besser mit dieser Materie auskennen, von der KI-Bubble, also von der möglichen Blase, dass zu viel Erwartungshaltung geschaffen wurde mit dem Geschäftsmodell künstliche Intelligenz, aber dass diese Rechnung nicht aufgehen könnte.
Hm. Ja, hochinteressante Entwicklungen, die sich da gerade in der Welt abspielen hinsichtlich der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, ich kann das nochmal betonen, was Sie da eben auch ausgeführt haben. Man hat so ein wenig den Eindruck, im globalen Süden, da geht's vorwärts, was diese Entwicklung angeht. Da finden KI-Gipfel statt, da werden neue Rechenzentren gebaut, da werden Millionenverträge mit den großen Silicon Valley, mit den großen Technologieunternehmen geschlossen. Und bei uns in Europa und auch hier in Deutschland gehen langsam aber sicher die Lichter aus. Wir sprechen über Gasmangellage und darüber, wie wir wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Ja, Frau Kneißl, das sind die Themen, die uns hier in Deutschland beherrschen. Und zum Abschluss lassen Sie uns noch darüber sprechen, was hier am vergangenen Wochenende bei mir quasi vor der Haustür in München geschehen ist. Dort hat nämlich die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Im vergangenen Jahr hat dort vor allen Dingen die Rede von J.D. Vance, die man wahrscheinlich als eine historische Rede bezeichnen kann, hohe Wellen geschlagen. Am vergangenen Wochenende war es vor allem die Rede von US-Außenminister Marco Rubio, der dort eine vielbeachtete Rede gehalten hat und dabei glücklicherweise aus Perspektive der Europäer nicht die Schelte von J.D. Vance wiederholt hat. Er sprach davon, dass der Glaube an ein Ende der Geschichte, Entschuldigung, wie es einst der US-Philosoph Francis Fukuyama noch ausgerufen hat, ein Trugschluss gewesen sei. Die Globalisierung habe die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllt. Es sei keine Welt entstanden, in der die Menschen durch Handel vernetzt sind und sich darüber ein System gemeinsamer Werte herausgebildet hat, das zu einem dauerhaften globalen Frieden führt. Stattdessen hätten einige Länder Handelsungleichgewichte erzeugt und sich auf Kosten anderer Länder bereichert, allen voran zu Lasten der USA. Dieser Vorwurf ist auch an die USA, an die EU und vor allen Dingen auch an Deutschland gerichtet. Marco Rubio erinnerte die westeuropäischen Staaten an die gemeinsamen Werte des Christentums und der Aufklärung, die seiner Auffassung nach die alte Welt und die USA verbindet. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie diese Rede von Marco Rubio verfolgt? Stimmen Sie mir dazu, dass man sich hier glücklich schätzen kann, dass er nicht die Schelte von J.D. Vance wiederholt hat? Und was sind Ihre Schlüsse, Ihre Erkenntnisse aus dieser Rede von Rubio bei der Sicherheitskonferenz?
Ja, also wenn man so will, war es Trump oder sein Vizepräsident J.D. Vance mit Weichspüler. Also er hat immer noch klare Kante gezeigt, Rubio. Es war in meinen Augen und Ohren schon streckenweise eine ziemlich knallharte Aussage. Also von wegen, ihr Europäer müsst euer Haus in Ordnung bringen, da funktioniert vieles nicht. Er hat das Thema Massenmigration genannt, er hat das Thema nicht ausreichende Presse- und Meinungsfreiheit genannt. Also, aber es war alles mit ein bisschen mehr Weichspüler als im Vorjahr. Und es war schon etwas auch bevormundend, aber trotzdem sind die Europäer aufgesprungen, die dort waren und haben heftig applaudiert. Also sie waren bereits dankbar dafür, dass es nicht so scharf war wie eben im Vorjahr über die damalige interessante Rede des Vizepräsidenten J.D. Vance. Der, ich rufe das jetzt hier für uns alle in Erinnerung, dessen Kernaussage war, die Bedrohung für Europa kommt nicht aus China oder Russland, die Bedrohung für Europa kommt aus Europa. Das war seine Kernaussage und ich glaube, daran hat sich auch ein Jahr später wenig geändert. Die Idee Wandel durch Handel, das ist ein netter Kalenderspruch, sagen wir mal so, das hat sich nicht bestätigt und das hat sich ja schon vor 150 Jahren nicht bestätigt, ansonsten hätte es ja keinen Ersten Weltkrieg gegeben. Erinnern wir uns um das Jahr 1900 herum, also zwischen den 1880er Jahren und dem Jahr 1910, 12, war ja so etwas wie eine massive Globalisierung bereits auf der Welt vorhanden. Nicht mit einem globalen Süden, das waren die europäischen Kolonialreiche. Aber wenn sie im Jahr 1910 Golddukaten hatten oder britische Pfund oder britische Pfund-Schecks, wenn sie vor der französischen Sprache mächtig waren, dann konnten sie eigentlich die Welt bereisen, weil das waren die zwei ja, guten sozusagen Ingredienzien, die es ihnen ermöglichten, beispielsweise in Berlin in den Orientexpress zu steigen und nach Bagdad zu reisen. Die Berlin-Bagdad-Bahn war noch nicht ganz vollendet, aber schon in weiten Strecken. Dinge, die heute unmöglich sind. Und ich habe das in meinem Buch Die zersplitterte Welt im Jahr 1912 nochmals, ja, also in meinem Buch, ich habe es 2012 veröffentlicht, dieses Buch, aber meine Kernaussage war damals auch, die Welt wird zunehmend fragmentiert, zersplittert, entlang welcher Bruchlinien auch immer. Die können national sein, die können ethnisch sein, die können wirtschaftlich sein, soziales Gefälle. Also mich überrascht wenig von dem, was sich jetzt gerade uns allen offenbart. Und was Marco Rubio auch ganz klar gesagt hat, er hat ein sehr klares Bekenntnis für die staatliche Souveränität abgelegt. Also da war nichts von wegen Multilateralismus und die UNO ist so wichtig. Im Gegenteil, er hat die UNO scharf kritisiert und gesagt, also die ist mehr oder weniger für nichts gut. Das waren schon alles Themen, die, wenn man jetzt die EU-supranationalen Zugänge und all das Multilaterale, das ja da immer wieder beschworen wird, ernst nimmt, könnte man eigentlich meines Erachtens als EU-Vertreter, ob man nun Merz heißt oder Callas, einem Rubio nicht euphorisch applaudieren. Aber vielleicht haben sie es nicht genau verstanden oder vielleicht gab es nicht ausreichend deutsche Simultanübersetzung.
Das kann ich mir am Ende noch durchaus vorstellen, dass tatsächlich es ein aufgrund etwaiger Übersetzungsfehler zu Missverständnissen kommt. Das ist bei diesem Verein mittlerweile durchaus vorstellbar. Und Frau Kneißl, mit dieser letzten finalen Einschätzung Ihrerseits bedanke ich mich wieder vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit, für die sehr spannenden Ausführungen Ihrerseits zu den geopolitischen Entwicklungen, die uns wie immer hier auf Trab halten. Frau Kneißl, jetzt wünsche ich Ihnen noch alles Gute, ein schönes, verschneites Wochenende auf Planet Russland. Genießen Sie den Schnee, genießen Sie das hoffentlich schöne Wetter bei Ihnen und ich freue mich, wenn wir dann nächste Woche wieder zusammenfinden, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben und all unseren Zuhörern auch einen friedlichen Sonntag und vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die immer sehr sympathischen Kommentare, die ich dann hier und da nachlese. Herzerwärmend. Merci an dieser Stelle.
Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere neue Erkenntnis aus unserer 159. Podcast-Folge mitnehmen. Ja, und jetzt wünsche ich auch Ihnen, liebe Zuschauer, ein schönes Wochenende. Genießen Sie hoffentlich einen schönen sonnigen Sonntag. Und ja, jetzt verabschiede ich mich ganz herzlich von dieser weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.